So, guten Abend. Gestern hatten wir hier eine kamerunische Trauung, Hochzeit, und dann hinterher in Mühltal die Hochzeitsfeier. Ja, das war mal ganz anders. Da gehörte sich das auch dazu, dass ich dann so ein Tänzchen mitmachen sollte. Ich habe dann so ein kamerunisches Tänzchen gemacht. Also man hat mir bescheinigt, das wäre ganz okay gewesen. So, es war eine gute Zeit, eine gute Feier auch mit der Familie. Den Angehörigen sind ja welche extra aus Kamerun gekommen, um dabei zu sein. Hochzeit. Wir haben ja diesen Monat als Monatsspruch den Vers, Jesus sagt, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Irgendwie halt es, ne? Mit dem Mikro. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich werde euch zu mir nehmen. Ich habe ja diesen Vers aus einem Zusammenhang herausgenommen, beziehungsweise es ist nicht mal der komplette Vers, aber den werden wir heute Abend dann miteinander lesen. Ende November wachte ich einen Morgen auf und als ich aufwachte, ich weiß nicht, war es wie eine Stimme, die ich hörte, war es eine Vision, ich kann es dir gar nicht genau sagen mehr, auf jeden Fall war es so aktuell, beim Wachwerden, im Wachwerden hinein, hörte ich auf einmal eine Stimme, die sagte, bald ist es soweit, Jesus kommt wieder. Bald ist es soweit, Jesus kommt wieder. Da habe ich gedacht, interessant. Da habe ich gesagt, schön, freue ich mich drauf. Bald ist es soweit, Jesus kommt wieder. Wir müssen sehen, in einer Generation wird es so geschehen. Eine Generation wird es so erleben. Jesus wird erscheinen. Urplötzlich, wie er damals in Bethlehem erschien, so wird er urplötzlich in dieser Welt wieder erscheinen. Er wird die Braut, seine Gemeinde zu sich hin entrücken in den Wolken. Dann werden 3,5 Jahre etwa, nicht ganz 3,5 Jahre, Katastrophen auf dieser Erde sein. Gewaltige Kriege, Satan wird wüten, zeigt die Bibel, wie nie zuvor. Und Gott wird dann auch mit Gericht kommen. Für alle, die ihn abgelehnt haben, sagen, wir brauchen keine Versöhnung mit Gott, wir brauchen keinen Jesus, wir brauchen keinen Weg zu Gott, wir brauchen keinen, der die Tür zu Gott ist, wir brauchen das alles nicht. Und Jesus hat es gesagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Die Arche wurde verschlossen, Gott selber verschloss sie und dann konnte keiner mehr rein. Es war ganz einfach zu Ende, war aus. Und Jesus sagt, so wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, wenn er die Gemeinde entrückt, das wird so ein Sekundenakt sein. Die Bibel sagt sogar en atomo, im Bruchteil eines Atoms. Und dann werden die an Jesus glauben, ihn lieb haben, die werden dann entrückt ihm in den Wolken entgegen und die gläubig Verstorbenen werden gerade so auch im Bruchteil davor auferweckt werden und mit uns dann zusammen oder mit denen, die zu der Zeit leben, hingerückt werden in den Wolken. Bald ist es soweit, Jesus kommt wieder. Das ist es, was ich mir wünsche, dass er bald wiederkommt. Ich weiß, dass sich nicht jeder wünscht. Jemand, der kurz vor einer Hochzeit steht, sagt sich, Herr, bitte warten, bis ich geheiratet habe. Ich will wenigstens noch verheiratet sein, warum auch immer wir das so wollten, aber ich kann mir das alles gut vorstellen. So, Herr, lass mich doch mein Haus fertig bauen und dann, Herr, lass doch dies geschehen und dann. Und das hieße, wenn er das so hören sollte, dann würde er wahrscheinlich nie wiederkommen, weil immer irgendwelche sagen, ich bin noch nicht so weit. Oder ich habe noch nicht das erlebt, was ich wollte. Ich wollte doch wirklich einmal eine Weltreise machen und Herr, komm nicht wieder, bevor ich die Weltreise gemacht habe. Also das sind alles so Dinge, die wir in unseren Köpfen haben, manches Mal. Und Wie sagte mir neulich jemand, naja, ich wünsche mir nicht so richtig, dass Jesus wiederkommt. Ich will doch wenigstens erst verheiratet sein. Ich will einfach sehen, wie fühlt es sich an, verheiratet zu sein. Naja, so wird es in jeder Generation so Menschen geben, wie fühlt es sich denn nun mal an. Aber Gott sei Dank wird er kommen, so wie es vom Vater im Himmel und ihm festgelegt worden ist. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, kurz vor seiner Hinrichtung, dass er jetzt einen Gang gehen wird, einen Weg gehen wird, den sie nicht mitgehen können. Und du musst dir vorstellen, er sagt das in eine Situation hinein. Bisher konnten sie oder gingen sie überall mit ihm mit. 3, 3,5 Jahre waren sie mit ihm unterwegs. Wo er war, waren auch sie. Und sie folgten ihm nach. Wenn er sagte, geh dahin, gingen sie dahin und so weiter. Sie lebten miteinander. Es war eine Jüngerschaftsgemeinschaft, die sie lebten, auch in einem Haus miteinander. So, und jetzt sagt dieser Jesus, kurz vor seiner Hinrichtung, hört zu, ihr Jünger, Kindlein, sagt er zu ihnen, es kommt jetzt die Zeit oder es kommt jetzt eine Stunde, da werde ich einen Weg gehen, den könnt ihr nicht mitgehen. Und für Petrus ist das total unverständlich. Petrus sagt, natürlich gehen wir mit dir mit, Herr. Und Jesus sagt, alle werden mich verlassen, ihr werdet alle gehen. Sagt Petrus, mag sein, dass das so ist. Aber Jesus, ich muss dir sagen, ich nicht. Egal, wo du hingehst, ich werde dabei sein, ich gehe mit. Und ich habe mir das die Tage noch ein paar Mal so durchgelesen. Und es klingt so eine richtige Ernsthaftigkeit, obwohl ich ja dem Petrus aber auch leicht seine Überheblichkeit unterschiebe und ihm sage, dass er seine große Klappe hat und so zeigt nach dem Motto, ja, schaut mal her, ihr anderen Jungs, nehmt euch mal ein Beispiel an mir, so, wenn ihr so wärt wie ich, so ein Draufgänger, dann wäre die Welt schon halb gerettet. Aber hier ist es so, seine Ernsthaftigkeit, ich will dahin, wo du gehst, gehe ich auch mit. Und Petrus sagt, glaub mir, Herr, egal wo du hingehst, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo der Weg ist, ich werde dir auf den Fersen bleiben, ich werde dahin gehen, wo du hingehst. Und dann sagt Jesus für ihn etwas sehr Erschreckendes. Er sagt, Petrus, ich sage dir, in dieser Nacht wirst du mich, bevor der Hahn kräht, 3-mal verleugnet haben. Ich glaube, das war ein Schock für Petrus. Er konnte sich das nicht vorstellen, egal wie seine Art, seine Haltung manchmal ist oder wie auch seine Aussprüche manchmal waren, aber das war für ihn, ich meinen Jesus verleugnen, das wird es nicht geben. Und Jesus sagt, es wird so geschehen. Und dann kommt er, nachdem er diese Aussage gemacht hat, kommen wir dann in Johannes 14 an. Das war Johannes 13 am Ende, was ich so erzählt habe. Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Finde ich sehr pastoral, wie Jesus da mit den Jüngern umgeht. Gerade erklärt er dem Petrus, du wirst mich total verraten. Ihr werdet alle mich verlassen, ihr werdet alle abhauen, ihr werdet alle verschwinden. Und dann kommt Jesus und sagt, euer Herz werde nicht bestürzt, werde nicht erschüttert. Ihr glaubt an Gott, wörtlich heißt es, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Euer Herz werde nicht bestürzt, werde nicht erschüttert. Und wir wissen, wie es beim Petrus war, nachdem er Jesus verleugnet hatte. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn einfach, hatte ihn lieb. Er verurteilte ihn nicht dort im Hof, wo der Petrus ihn verleugnete, sogar beim dritten Mal sich selber verfluchte. Verflucht will ich sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Und dann kräht der Hahn. Ich glaube, spätestens dann kriegst du einen Schock. Spätestens dann kommt eine Erschütterung, eine Bestürzung in dein Leben, wo du sagst, und genau das hat er mir vorhergesagt. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich so ein Versager bin. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich ihn verraten würde. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und jetzt steht Petrus da und ihr kennt die Geschichte, was heißt es? Und er ging raus aus diesem Hof. Und er weinte erschütterlich, bitterlich, herzzerreißend, weinte er wegen seines Verrates. Jesus wusste, dass diese Erschütterungen kommen werden. Für mich ist es hier sehr stark, was Jesus sagt. Wir als Menschen würden sagen, naja, jetzt hast du ihn verleugnet, jetzt hast du halt die, Entschuldigung, rote Karte, hieß früher Arschkarte gezogen, hast du halt Pech gehabt. Aber Jesus ist so pastoral und so liebevoll und freundlich zu ihnen. Er sagt, euer Herz werde nicht bestürzt, glaubt an Gott. Traut Gott, vertraut Gott, vertraut auch mir. Ihr werdet Dinge nicht verstehen, aber vertraut mir. Und ich möchte dir heute sagen, du wirst nicht alles, was in deinem Leben geschieht, verstehen. Du wirst nicht alles im Leben, was dir widerfährt oder was du vielleicht auch als Führung Gottes wahrgenommen hast, verstehen. Und im Nachhinein wirst du es vielleicht sogar kritisch betrachten und wirst sagen, ich bin enttäuscht davon. Ich habe gedacht, ich bin unter Gottes Führung und da, wo ich jetzt laufe, das sieht alles andere aus als nach Gottes Führung. Ich bin irgendwie total daneben. Und Jesus sagt, werde nicht bestürzt darüber, sei nicht erschüttert darüber. Halte fest an deinem Glauben an Gott. Halte fest an deinem Glauben an mich, an Jesus. Und dann kommt er, obwohl er ihnen den Verrat voraussagt, den Verrat bescheinigt, er uns sogar schriftlich überliefert wurde, geht es ja jetzt eigentlich weiter und da heraus kommt ja auch dieser Monatsvers, den wir haben. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dieser Text ist, die Elberfelder macht Gott sei Dank eine gute Anmerkung dazu, dieser Text ist in unseren Übersetzungen ein bisschen irreführend wiedergegeben. Vers 2 sagt, im Hause, im Oikia, im Gebäude, im Haus meines Vaters, also in der ganzen Wohnanlage, im Wohnsystem meines Vaters, im Oikia meines Vaters sind viele Wohnungen. Wort für Wohnungen ist Monae. Monae ist Wohnung, Wohnplatz, die Bleibe, da wo man sein Zuhause hat. Im Haus meines, also im Oikia, im Gebäude meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Punkt. Die Anmerkung in der Elberfelder sagt es sehr gut. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Er sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Die Bibelübersetzer haben daraus, ziehen sie es fast selber irgendwie in Frage. Aber der Text ist, im Hause, im Gebäude meines Vaters sind viele Wohnungen, viele Wohnplätze. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Punkt. Und jetzt sagt er, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und eine Stätte zu bereiten, da steht das Wort Topos. Ort, Platz, Raum, wir kennen das Wort von Topographie. Also in dem ganzen Haus meines Vaters, im Wohnhaus, dem Wohnkomplex meines Vaters, da gibt es viele Wohneinheiten. Viele bleiben. Und in einer dieser Wohneinheiten mache ich, mache ich einen speziellen Platz. Ein Topos, eine Wohnung für dich, eine für dich, eine für dich, eine für dich und so weiter. Alle, die ich ausgelassen habe, jetzt mit dem Finger zeigen gerade, tut mir leid, müsst halt selber bauen jetzt. Ne? Nein, ist nicht so. So, also meines Vaters Haus, im Wohnhaus meines Vaters sind viele Wohnungen, Monae, bleiben. Und ich gehe hin, um dort bei meinem Vater eine Wohnung für dich, für euch zu reservieren. Die Wohnung wird speziell dir gehören. So, und dann sagt er, während ich also bei meinem Vater bin, ihr hier auf der Erde seid, die Gemeinde Jesu gebaut wird, und er sagt, ich wache über meiner Gemeinde, die Pforten des Totenreichs der Hölle werden meine Gemeinde niemals überwältigen. Schön finde ich, dass der Herr sagt, meine Gemeinde, seine Gemeinde, er wacht darüber. Das nimmt, wenn du Pastor bist, dir eine Riesenbürde von den Schultern, weil schlussendlich ist es seine Gemeinde. Und da bin ich auch sehr relaxed und ruhig drin. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder. Ich sagte, ich warte auf Ende November, bald ist es soweit, Jesus kommt wieder. Ich weiß nicht, ob das ein Wachrüttler ist, ob das ein Hinweis ist. Das lassen wir ganz einfach offen. Die Zeit wird es zeigen. Wir werden sehen. Ich wünsche mir zumindest natürlich, dass ich bei der Entrückung dabei bin. Denn ich möchte nicht, dass ich eher sterbe oder Marita eher stirbt. Also wenn, haben wir es schon gesagt, dann würden wir uns wünschen, beide gleichzeitig wenigstens, dass wir Händchen halten, dann ins Jenseits gehen. Ne? Also das ist ja schon, wäre schon besser, als wenn der eine zurückbleibt und noch die Sarg- und Beerdigung und so weiter und die Rede hört, ja, bald wirst du deinen Schatzi auch wiedersehen und natürlich tolle Verheißung, bald liegst du auch da unten. Naja, versteht, wie ich das so meine. Nein, also da stelle ich mir eine Entrückung doch schon wirklich wohliger für mich vor, nicht wahr? Und ich werde euch zu mir nehmen. Ich gehe hin, ich bereite euch eine Stätte, ich komme wieder, werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch seid, dauernd dort bleibt, wo auch ich bin. Wir haben Advent, dritter Advent, oder? Dritter Advent. So, dritter Advent, und Advent heißt ja auch Ankunft. Jesus wird wiederkommen. Ich möchte heute Abend keine großen theologischen Ausführungen machen, sondern uns neu darauf einschärfen, hinlenken, hinschubsen, wie immer du es magst, dass wir unsere Augen vom Irdischen weglenken, und nämlich auf das schauen, worauf wir zusteuern, nämlich von dieser Erde wegzugehen. Denn die Bibel sagt, wir sind nur eine kurze Zeit auf dieser Erde. Es ist nicht so lange. Und wenn ich denke, welche Mühen wir anwenden, um auf dieser Erde doch irgendwie einigermaßen glücklich zu werden, welchen Kampf manchmal Menschen führen. Und doch scheint das Glück jedes Mal mit jedem neuen Kampf, mit jeder neuen Errungenschaft, die man sich da geleistet hat, oder mit jedem neuen sogenannten Aufwärtsgekommensein, scheint es doch so, dass das Herz leer und einsam ist. Jesus möchte, dass wir unser Augenmerk und unsere Herzenseinstellung und unsere Zielvorstellung, unsere Willensentscheidung dahin ausrichten auf seine Wiederkunft. Er möchte nicht, dass wir irdisch gesinnt sein. Irdisch gesinnt sein, sagt die Bibel, ist tot. Das heißt, alles, was wir hier im Irdischen erstreben, erkämpfen, ersparen, uns drum bemühen, wird eines Tages tot sein, egal wie teuer es war. Egal wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Es wird eines Tages vorbei sein. Und für Jüngere ist das vielleicht noch sehr fern von den Gedanken her. Aber ich muss sagen, ich betrachte viele Dinge aus einem anderen Gesichtswinkel, Blickwinkel. Jedes Jahr, dass ich älter werde, betrachte ich das aus einem anderen Gesichtspunkt. Und es ist für mich mehr denn je klar, ohne in eine Depression oder dergleichen hineinzukommen, es ist für mich mehr denn je klar, all dies Irdische geht, wird dem Verfall, dem Tod preisgegeben sein. Und spätestens, wenn diese Erde aufgelöst wird in ihren Elementen, wird nichts davon übrig bleiben, in das wir so viel Zeit und Geld investiert haben. Immer wieder in der Schrift, und ich habe heute nur ein paar Verse, die ich rausgenommen habe, oder mit euch teilen möchte, rausgenommen habe, die Schrift lenkt uns immer wieder auf die Wiederkunft Jesu. Bis in Details hinein, beim Abendmahl, nehmt dieses Brot zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkomme. Und den Kelch, nehmt ihn, bis ich wiederkomme. Immer wieder kommt es rein, bis ich wiederkomme, bis ich wiederkomme. Das Augenmerk, der Fokus, auf den Gott und der Heilige Geist uns immer wieder lenken, ist, Leute, vergesst es nicht, Jesus kommt wieder. Das ist es, worauf wir unser Augenmerk ausrichten, wo wir unseren Blick hinrichten, er kommt wieder. Wir sehen es in Apostelgeschichte 1, Vers 11, also das, was wir gerade lasen, war Jesus vor seinem Leiden, als er seinen Jüngern erklärte, dass er wiederkommen wird. In Apostelgeschichte 1, 11, Jesus ist zum Himmel gefahren, sie stehen immer noch da, eine Wolke kam, nahm ihn auf, hob ihn hoch und er verschwand vor ihren Augen. Ich weiß nicht, die da standen manche wohl und haben gesagt, das gibt's wohl nicht, weil es steht ja extra geschrieben, als die Wolken aufnahmen, dann standen manche und sahen, etliche aber zweifelten. Habe ich jetzt eine Halluzination? Ist das irgendwie, habe ich jetzt einen Traum, habe ich eine Vision? Aber ganz schnell werden sie wieder in die Nüchternheit, in das nüchterne Leben zurückgeholt. Ja, nüchtern hin oder her. Auf einmal stehen da zwei weiße Gestalten, zwei Engel, Apostelgeschichte 1, Vers 10 und 11. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also der Hinweis wieder, Männer von Galiläa, natürlich auch die Frauen, die dabei waren, ihr müsst eins wissen, dieser Jesus ist jetzt in den Himmel gefahren, aber er kommt wieder. Und sie wurden erinnert daran, was Jesus ihnen gesagt hatte, kurz vor dem Verrat, als sie ihn alle verließen, ich gehe zum Vater, reserviere für euch einen Topos, eine Stätte, einen Platz, aber ich komme wieder, werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist eigentlich, was der Herr möchte, dass wir zu ihm sind. Diese Lebensphase, die wir hier auf der Erde erleben, ist ein kurzer Übergang, fast wie, wenn wir das auf das Schulische sehen, wie der Zeitablauf oder die Jahre der Grundschule. Er wird wiederkommen. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 12, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist das Wort Agapao, also Liebhaben. Agapao bedeutet lieben. Es meint die Ausrichtung des Willens und das sich freuen an etwas oder an einer Person. Ich richte mich total mit meinem Willen aus, meine Freude an einer bestimmten Person und einer bestimmten Sache zu haben. Und Jakobus sagt, der Siegeskranz ist für die, dieser Stephanus, Siegeskranz ist Stephanus, ist keine Krone, Luther und so hat uns da ein bisschen in die Irre geführt früher, die Krone des Lebens. Nein, es ist der Siegeskranz, kurz Stephanus bedeutet Krone, Kranz. Im klassischen Griechischen bezeichnet es nicht die Königskrone, sondern den Kranz, der einen Sieg im Wettkampf, eine bürgerliche Ehrung, einen militärischen Erfolg, hochzeitliche Freude oder festliche Fröhlichkeit anzeigt. Der Stephanus, also dieser Kranz, wurde aus Eichenlaub, Lorbeerzweigen, Efeu, Olivenzweigen oder aus Blumen geflochten. Er konnte als Kranz oder als Girlande verwendet werden. Entweder man bekam so einen geflochtenen Kranz, Efeu, Blumen, wie auch immer, als Ehrung, es war auch die Bürgerehrung, an den Kopf, oder wie ich es in Afrika oft erlebt habe, dass so richtig so diese Kränze so wie Girlanden runterhängen am Boden und die Leute richtig so in so einem Schmuckgewand letztlich da reinkommen in diesem Siegeskranz. Also Jakobus sagt, dieser Siegeskranz des Lebens ist für die aufbewahrt im Himmel, für die, die ihn lieben, die ihn Liebenden, das ist, da geht es fast so wie Liebesverhältnis, ein Liebesverhältnis zwischen zwei Liebenden. Und für mich ist auch die Frage, die bei der Vorbereitung auf heute Abend so an mich herantrat, war, wie ist unsere Beziehung zu Jesus? Ist sie rein religiöser Natur? Ist sie eine Pflichterfüllung? Ein sonntagtägliches Muss? Ein wöchentliches tägliches Muss an Bibellese, an stille Zeit, laute Zeit, wie auch immer der Einzelne es definiert und verbringt oder gar nichts verbringt. Wie ist das? Ist das jetzt, ist es dieses schlechte Gewissen? Jetzt habe ich wieder nicht gelesen, jetzt habe ich wohl nicht genug gebetet. Also das macht keine Liebesbeziehung aus. Liebesbeziehung, da sehnt man sich mit dem anderen Zeit zu verbringen, Zeit miteinander zu teilen, sich aufeinander einzulassen, sich auf miteinander, ja, den anderen zu fühlen, den anderen zu erleben, den anderen zu spüren im Alltag. die Stimme des anderen zu hören, das Vertrautsein, vertrauter Umgang miteinander. Und Jakobus sagt, für solche ist der Siegeskranz bereitet. Die werden ihn empfangen, diesen Stephanus, diesen Siegeskranz. Ich habe das vorweggenommen, diesen Vers, obwohl er jetzt nicht direkt mit der Wiederkunft Jesu zu tun hat, weil der Siegeskranz vorkommt und auch mit dem, die ihn lieb haben. In 2. Timotheus 4, Verse 7 und 8 geht Paulus nochmal darauf an. Er spricht vom Kampf und er spricht dann auch von der Erscheinung Jesu. 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich möchte das so einfach so auch als Frage in uns stellen. Du und ich, haben wir den guten Kampf gekämpft? Oder sind wir doch eher die, die zurückweichen, die abhauen? Ich sagte gestern bei der Hochzeit, das Ehepaar hatte sich ja 1. Korinther 13, 13 gewünscht. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größere unter ihnen ist die Liebe. Glaube, das Wort Pistis bedeutet ja auch Treue, Vertrauen. Es hat mehrere Bedeutungen. Wir sehen das ja zum Beispiel in der Bibel, dass wir an Gott glauben. Da ist immer dieses Wort Pistis drin. Oder zum Beispiel in Römer, wenn wir untreu sind, ist er immer noch treu. Da steht auch wieder das Wort Pistis drin. So, man könnte es also genauso übersetzen, wenn wir nicht mehr gläubig sind, wenn wir ungläubig sind, er ist immer noch gläubig. Also es ist das gleiche, selbe Wort. So, ich habe den guten Kampf gekämpft. Haben wir den guten Kampf gekämpft? Lassen wir uns rausbringen durch Minderwertigkeit, durch Kränkungen? Jemand sagt etwas und wir sind zu Tode bestürzt. Wie kann man so etwas sagen? Wie kann man so etwas tun? Wie kann man mich so lieblos behandeln? Und schon sind wir eingeschnappt und wir kämpfen nicht mehr den guten Kampf des Glaubens. Den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen bedeutet, ich rechne dir das Böse nicht zu. Ich kreide dir nicht an, was du mir getan hast. Ich werde trotzdem dich so lieben, als hättest du nie etwas Negatives oder Nachteiliges mir gegenüber oder zu mir gesagt. Aber den guten Kampf führen wir immer auf zu kämpfen, wenn wir uns dann in Anklage begeben, in Minderwertigkeit begeben. Und da müssen wir dann natürlich in unserem Herzen auch handeln und Dinge in unserem Herzen klar machen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und die Agape ist ausgegossen. Gott selber ist Agape. Gott ist Agape. Und die Liebe, die Agape ist ausgegossen. Gott selber hat sich ausgegossen in uns, so dass wir lieben können und auch lernen können zu lieben. Und Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Es ist leicht, den guten Kampf zu kämpfen, wenn alles leicht läuft. Wenn alles gut läuft, wenn keiner uns nervt, wenn keiner uns aufregt, wenn keiner mir ein Bein stellt, wenn keiner eine dumme Bemerkung macht. Dann brauchen wir aber nicht kämpfen, dann gleiten wir fast so wie mit dem Schlitten auf der Rodelbahn. Aber bis das nächste Hindernis kommt und wir einen Crash haben und dann ist das Theater groß, wieso der andere Blödmann genau an der Stelle mit seinem Schlitten vorbeifuhr, an der ich doch gerade komme. Ich weiß, als ich jung war, wir haben unsere Clique, wir waren wilde Schlittenfahrer. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so waghalsig Schlitten gefahren bin. Und das gab dann bei uns im Wuppertal, gab es so einen Acker. Und am Acker, am Rand war der Weg, wo die Traktoren, die Landmaschinen fuhren. Und das ging also auch ziemlich kurvenreich, und immer rechts daneben ein Stacheldrahtzaun. Aber wir sind wie die Wahnsinnigen, sind wir mit unseren Schlitten im Winter dann diese spiegelglatte Bahn runtergerast. Und es hat manchen Crash gegeben. Und ich weiß, ich kam ins Schleudern und ich mit dem rechten Bein raste ich in diesen Stacheldrahtzaun und mein ganzes Bein war aufgefetzt mit diesen Stacheldrahthaken und so weiter. Aber wir waren ja taffe Jungs. Da haben wir gesagt, ist halt im Leben so. Ja, ob wir hinterher geheult haben heimlich, ist ja eine andere Sache. Aber zumindest da waren wir ja die coolen Männer, die coolen Jungs. Also, solange alles glatt läuft, wir nirgendwo anecken oder niemand sich an uns stößt, dann scheint es ein leichter Kampf zu sein. Aber wir müssen auch denken, was Jesus sagt im Johannesevangelium am Anfang. Wenn jemand sich stößt, wenn du dich stößt an dem anderen, was der andere sagt oder tut, dann sagt die Bibel, dann bist du, der sich ärgert, der sich daran stößt, bist du derjenige, der in Finsternis wandelt. Weil wenn jemand in Finsternis wandelt, dann eckt er an, dann stößt er sich an dem, was andere tun, sagt Jesus. Also es ist gar nicht mal der, der dich vielleicht gerade angehauen hat, der Schlimme, der muss selber mit sich klarkommen. Aber wenn du dich darüber ärgerst, Anstoß daran nimmst, dann ist das ein Beweis, dass du in Finsternis lebst. Egal, wie sehr du beteuerst, dass du sagst, ich bin im Licht. Jesus hat das so gesagt. Johannes Evangelium am Anfang, das sage ich euch jetzt nicht, wo es steht, lest die Kapitel durch. Ich weiß jetzt auch nicht genau den Vers und sagen, aber lest es durch, wenn dich das interessiert. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Paulus sagt an anderer Stelle, nicht die, die gut angefangen haben, sind die, die den Kranz kriegen, sondern die am Ziel ankommen. Du kannst ein Sprinter sein, der losläuft und losrast und alle sagen, wow, der schafft es durch die Zielgerade, also der kommt bestimmt als Erster an, aber auf dem Weg macht derjenige schlapp. Er lässt sich abbringen, er lässt sich vielleicht ablenken, wie auch immer. Und er kommt nicht ans Ziel und er bekommt nicht den Siegeskranz. Paulus sagt, sondern die und Johannes, und sie sagen immer wieder, schaut auf die, die laufen und dann auch am Ende ankommen. Und die nehmt euch als Beispiel, die nehmt euch als Vorbild. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Glauben ist Treue. Ich habe Treue zu Gott bewahrt. Ich werde Gott nicht hintergehen, ich werde ihn nicht belügen, ich werde, was er meint und was er sagt, ist mir wichtig. Selbst ich werde auf seine Stimme hören und seinen Weg gehen, selbst wenn es für mich einen Nachteil bedeutet. Pistis, ich vertraue ihm, dass er mich richtig führt. Ich vertraue ihm, dass er der gute Hirte ist, der mich zu grünen, auf grünen Auen und zu frischen Wassern führt. Selbst wenn ich meine, der Weg zu dieser grünen Aue ist doch ziemlich holprig gerade im Moment. Aber er ist unser Versorger und er kümmert sich. Und dann kommt es. Paulus sagt, ich habe gekämpft, den guten Kampf, den Lauf vollendet, Glauben bewahrt, Treue bewahrt, Vertrauen, mein Vertrauen in Gott habe ich nicht erschüttern lassen. Fortan, jetzt liegt mir bereit liegen, aufbewahrt sein, ist aufbewahrt. Im Himmel, der Siegeskranz, der Stephanos, die Ehrung. Sagte Stephanos, dieser Kranz, der aus Lorbeerzweigen, Eichenlaub, Efeu, Olivenzweigen oder Blumen geflochten werden konnte. Und den bekam dann jemand aufgesetzt oder als Girlande umgehangen. Als Zeichen der Ehrung, du hast den Sieg davongetragen. Oder du hast etwas Besonderes für die Gesellschaft geleistet. Bürger wurden zum Beispiel auch mit diesem Stephanos, mit diesem Siegeskranz geehrt. Und Paulus sagt, ich weiß, dieser Siegeskranz, diese Ehrung, ich kämpfe den Kampf, ich laufe den Lauf, ich bewahre den Glauben und ich weiß eins, wenn ich im Himmel ankomme, dann werde ich eine Ehrung bekommen. Ich werde einen Siegeskranz umgelegt bekommen, aufgesetzt bekommen. Und dieser Siegeskranz, alle, die dort sein werden, die werden sagen, jawohl, es ist die Ehrung des Meisters, es ist die Ehrung von Jesus, es ist die persönliche Ehrung seines Herrn. Und dieser Herr sagt, ja, er ist würdig, den Siegeskranz, diese Ehrung entgegenzunehmen. Und er wird uns ehren. Wir denken immer nur, dass wir Jesus ehren, aber wenn wir dort ankommen, wird er uns ehren. Wir werden ihn auch ehren, aber er wird uns ehren. Er sagt selber, ihr werdet euch an den Tisch setzen und ich werde euch bedienen. Jesus ist so ein Vorbild in all diesen Bereichen. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Wisst ihr, manches Mal, wir sind so religiös fromm, ich will ja gar keine Belohnung. Aber weißt du, wenn jemand schon sagt, ich brauche und ich will ja keine Belohnung, belohne ihn mal wirklich nicht oder ehre ihn mal wirklich nicht, dann läuft er die nächste Zeit gekränkt durch die Gegend und sagt, wieso sieht denn keiner, was ich schaffe? Wieso werde ich jetzt nicht mal geehrt und erhoben? Wieso klatschen sie mir nicht mal alle Beifall jetzt? Mensch, toll gemacht. Keiner ehrt mich für das, was ich tue. Ja, spätestens dann merken wir es ja. Aber der Herr sagt, es gibt Belohnung. Es gibt Lohn für euer Tun, sagt die Bibel. Es gibt Lohn für eure Arbeit. Ich tue die Arbeit nicht, weil ich belohnt werde, aber ich weiß, für jede Arbeit, die ich tue, werde ich Lohn empfangen. Ich weiß es. Ob ich dabei Fehler gemacht habe oder wie Petrus und die anderen, die abgehauen sind in der größten Stunde der Not und Verzweiflung Jesu. Als sie abgehauen sind, da hat Jesus sie nicht verworfen. Und das hat mich wieder so stark erinnert an den Jakob, der ja wirklich total daneben und schief lief. Und wo du sagst, Mensch, mit dem Kerl kannst du gar nichts anfangen. Aber Gott sagt, der Junge läuft neben der Spur, der kümmert sich nicht um mich, der ist ein Betrüger und sein Leben ist auf Betrug aufgebaut. Und wo immer er hinkommt, führt er seinen Betrug fort. Aber Gott sagt, ich habe meinen Plan mit seinem Leben und diesen Plan will ich zu Ende führen. Und Gott bringt schlussendlich den Plan nach so vielen Jahren, nach 20 Jahren im Leben dieses Mannes durch. Hatten wir vor einiger Zeit drüber gesprochen bzw. gehört. Der gerechte Richter mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir. Jetzt kommen wir auch ins Spiel. Paulus bringt uns mit rein. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Also es ist über Jahre, ist das für mich die Frage, wie ist meine Beziehung zu Jesus, mein Verhältnis zu Jesus? Ist es leistungsorientiert, dienstorientiert oder ist es ein Liebesverhältnis? Der Herr ist interessiert an einer Beziehung, an einem Liebesverhältnis zwischen dir und ihm, zwischen mir und ihm. Daran ist er interessiert. Er will eine Beziehung haben, eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Er ist nicht interessiert an Marathon-Bibelkapitel lesen. Das ist auch gut, aber das schafft uns keine bessere Beziehung zu ihm. Sondern was eine gute Beziehung zu ihm schafft, ist die aus Agapao, die ihn lieb haben, die Ausrichtung meines Willens. Herr, ich habe vielleicht gar keine Zeit gehabt, das Wort zu studieren, weil so viele Dinge um meine Ohren waren, so viele Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Vielleicht habe ich mich abgelenkt, aber eins, Herr, ich will eins nie aus dem Auge verlieren. Niemals verlieren will ich dieses, ich hab dich lieb, Herr. Ich hab dich lieb, Herr. Ich hab dich lieb, von ganzem Herzen lieb. Und ich freue mich so sehr, wenn du endlich kommst. Und das ist es, was in meinem Herzen so ist. Herr, ich hab dich lieb. Und ich freue mich, wenn du endlich kommst. Sein Erscheinen liebhaben. Ich freue mich auf den Tag, wenn er kommt. Natürlich sind wir manche Sachen auch privat am Arbeiten und so weiter. Und wo wir Verbesserungen machen. Aber was soll ich jetzt sagen? Herr, ich will das erst ein bisschen genießen, komm ein paar Jahre später. Nein, nein, das ist gar nicht die Ausrichtung. Wir wissen nicht, wann er kommt. Naja, laut Maya-Kalender ist nächste Woche das Ende der Welt. Ihr wisst, ne? Am 21. Dezember. Aber manche sagen, er wäre falsch gedeutet, eine neue Zeitepoche beginnt. Eins ist nur sicher, Jesus Christus wird wiederkommen. Wir werden uns vielleicht auch mal mit diesem Thema befassen. Selbst im Universum, in den Sternen steht geschrieben, seine erste Ankunft. Hat nichts mit Horoskope und dergleichen zu tun. Astrologie gar nichts damit zu tun. Sondern Gott selber sagt in seinem Wort, dass man es in den Sternen feststellen kann. Und genauso steht auch geschrieben, dass sein zweites Kommen auch so feststeht. Aber da bin ich gerade am Arbeiten, das gucke ich mir an. Sehr interessant. So, wenn wir mal so ganz unreligiös, sachlich auch betrachten, was Gott sagt, was im Universum losgeht und wie das Universum die Dinge bezeugt, die geschehen werden oder auch die schon geschehen sind. Und da verstehen wir auch die Weisen, die Magier aus dem Morgenland. Was haben sie denn gesagt? Wir haben das Wort Gottes gelesen und haben dann sind dem Stern gefolgt. Nein, nein. Wir haben einen Stern gesehen. Wir haben einen Stern gesehen. Und dieser Stern sagte uns, dass der Retter dort geboren wird. Die Sterne haben es uns gesagt. Sehr interessantes Thema. Aber okay. Jesus wird wiederkommen und ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Und ich bin auch sehnsuchtsvoll danach. Nicht, weil ich aus diesem Leben gehen will. Ich habe gesagt, Herr, ich will doch noch eine ganze Zeit auf dieser Erde sein, denn ich möchte noch viele Gemeinden gründen. Ich habe bisher zu wenig getan. Ich möchte, dass, wenn ich von dieser Erde abtrete, dass noch ein ganz Teil Gemeinden entstanden sind. Und das ist so in meinem Herzen, das zu fokussieren, das festzumachen, dass die oberste Priorität mit Gemeinden zu gründen an Orten, wo keine Gemeinden sind. Ich kehre zurück zum Thema. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, guten Kampf gekämpft, Glauben gehalten. Jetzt kriege ich, es liegt bereit, der Stephanus, der Siegeskranz der Gerechtigkeit beim Herrn für mich. Den wird der gerechte Richter mir als Belohnung geben an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Nochmal die Frage zurück. Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ich mache es nicht als Anklage oder als Angriff, sondern so als Fragestellung, dass du in diesem Gottesdienst vielleicht da bist und rausgehst und auch dann durch die nächste Zeit gehst und sagst, ich will meine Liebesbeziehung zu Jesus aufbauen. Wenn du eine Liebesbeziehung mit Jesus hast, eine freundschaftliche Beziehung, ich habe ja vor Jahren mal darüber gesprochen, Gott sucht Freunde. Er sucht nicht irgendwelche Glaubensathleten, die da was ableisten. Er sucht solche, die eine Freundschaftsbeziehung mit ihm leben, im Alltag. Und das ist so für mich die Frage, ist er der Freund? Ich muss sagen, mir geht es so, wenn wir auch zu Hause essen und so, also am liebsten würde ich immer einen Stuhl hinstellen für den Herrn. Aber ich weiß, er wird sich wahrscheinlich gar nicht ersetzen, da er sowieso gegenwärtig ist. Aber er ist mir so nahe. Er ist mir so nahe und er ist für mich so freundschaftlich. Und ich weiß, er steht zu mir, er hält zu mir, egal wie es im Leben ausschauen mag. Und niemand zu mir oder zu dir halten würde, er wird zu dir halten. Selbst wenn du ihn verraten hast und verleugnet hast, dann wird er sagen, sei nicht bestürzt. Ich verlasse dich nicht. Ich bereite einen Platz für dich im Himmel. Halte das fest. Für die, die seine Erscheinung lieb haben, hat er diesen Siegeskranz aufbewahrt, sagt Paulus. Für Paulus, er sagt für ihn selbst, für sich selbst, aber auch für die, die ihn lieb haben. Die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Ist das so, Herr Jesus, komme bald? Ich meine nicht, dass ich dir eine religiöse Masche aufdrücken will. Dass du jetzt rausgehst und sagst, okay, damit der Herr zufriedengestellt, jetzt werde ich jeden Tag wenigstens einmal sagen, Herr Jesus, komme bald, Amen. Nein, aber so, ich kann dir was sagen, weißt du, wie daraus ein Brennen und eine Leidenschaft wird? Wenn du es vielleicht ganz, am Anfang wirst du, ist cool mit dem Verstand beten. Ich werde dir gleich zeigen, der Herr erwartet übrigens, dass wir das so beten. Weil er weiß, Worte haben Macht. Und Worte kreieren etwas in uns. Worte bringen etwas hervor. Weißt du, vor Jahren habe ich angefangen, immer wieder zwischendurch zu beten, Herr, komme bald. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Ja, komme schnell. Komme schnell. Und dieses, so einfach, weil es geschrieben steht, zu beten, so hat es vor vielen Jahren angefangen. Dieses, so steht es geschrieben, und so bete ich es. So spreche ich es einfach. Herr, komme bald. Ich warte auf dich. So, das hat sich dann verschärft im Sprechen dieser Worte, die der Heilige Geist sagt, dass wir sie so sprechen auch sollen, weil das richtet unseren Blick, nämlich vom vergänglichen, zu Tode gehenden irdischen, richtet uns das in himmlische Sphären. Dann sind wir nicht mehr irdisch orientiert, dann fangen wir auf einmal an, himmlisch orientiert zu sein. Herr, komme bald. Dass daraus ist eine Sehnsucht erwacht. Da ist Leidenschaft würde ich es jetzt gar nicht mal sagen, aber eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht. Komm bald, Herr.
komm schnell, komm schnell. Und es ist so, im Alltag, wenn ich so einfach mit dem Herrn gehe, wie du das ja auch kennst und wie ihr so geht, ich gehe durch den Tag und dann auf einmal kommt es hervor, ich freue mich so, wenn du kommst. Ich freue mich so, wenn du kommst. Oder manchmal kommt es ganz einfach, ich freue mich, dass du bald kommst. Angefangen hat es, wie gesagt, dass ich mal sagte, komme bald, Herr Jesus, der Geist und die Braut sprechen, komm. Aber auf, das hat sich verinnerlicht, das ist so in den Geist geschrieben und auch in die Seele, ja auch in meinen Verstand geschrieben. Denn der Herr sagt, ich werde, Hebräerbrief, das ist der neue Bund, ich werde meine Worte in ihre Herzen und in ihre Gedanken schreiben. Und wenn wir sie sprechen, macht er sie fest. Es ist so, als wenn vom Himmel diese Feuerbuchstaben kommen, wie bei Mose auf den steinernen Tafeln. Die Feuerbuchstaben kommen und prallen auf diese Felstafeln und sie sind eingebrannt und eingeschrieben. Und wenn wir anfangen, Gottes Wort zu sprechen in unser Leben, für unser Leben, also für mich ist das wie so ein Bild, also ich kann es buchstäblich sehen, ich sehe dann so, wie so eine Tafel, die beschrieben wird, mein Hirn, da fliegt es hinein und schreibt hinein, ich freue mich, dass du bald kommst, komme bald, Herr Jesus. Das schreibt sich rein. Das wird so ein Teil. Und hinterher, es muss dir niemand mehr sagen, bet mal, komme bald, Herr Jesus. Es kommt dir im Laufe des Tages einfach heraus. Das ist genauso, wenn du Mineralwasser trinkst zu viel. Dann muss dir niemand sagen, mach mal ein Bäuerchen. Das kommt einfach. Das kommt einfach. Und das ist, wenn du anfängst, Gottes Wort zu dich reinzupflanzen und auch so Dinge wie, die lenken dich wirklich, wiederhole mich, ich betone es, die lenken dich vom Irdischen weg. Und ich spreche nicht von Weltflucht, aber ich spreche von Leben in Diesseits und in Diesseits Leben mit dem Bewusstsein der Ewigkeit, mit dem Bewusstsein, ich lebe in der irdischen Welt, ich lebe aber auch in der geistlichen Welt. Und ich schaue hinein, es ist so buchstäblich, du kriegst einen Blick in die himmlischen Welten, dass du ihn buchstäblich siehst, ja, jetzt sehe ich, er kommt und ich bin überzeugt. Wenn er kommt, wird der Heilige Geist in dem Herzen der Gläubigen ein Signal auslösen, der König kommt, der König kommt. Und in dem Moment werden wir aber auch schon weg sein. Vielleicht gibt es eine Vorwarnung, ich weiß es nicht. Aber ich will, er sagt, Paulus sagt, er kommt für die, oder die kriegen es mit, die seine Erscheinung lieb haben. Und das ist etwas, worüber ich immer wieder stolper. Deshalb will ich das ja auch mal so gesagt haben. Ich sage nicht, keine der Dinge, um irgendjemand in Predolie zu bringen und Schwierigkeiten zu bringen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir sagen, er ist unser König, er ist unser Herr, er ist mein geliebter Herr, er ist mein Erlöser. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist, sehnt sich mein Herz, erwartet es, mein Jesus, mein König, komme schnell, komme bald. Und dann wird das so eine Grundbasis in deinem Leben. Du tust deine Arbeit, du tust deinen Job, du machst vielleicht in der Gemeinde die Buchhaltung und den Hauskreis und Teenie Bible College und Kinderkirche. Du tust deine Jobs und deine Arbeiten oder deinen Küchendienst und Küchenteam. Du machst deine Arbeiten. Aber während du deine Arbeiten machst, auf einmal kommt es so aus deinem Innern hervor. Ich freue mich so, wenn du kommst. Nicht, weil du so viel Arbeit hast, ich freue mich, wenn du kommst. Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern es ist so, du bist manchmal bis an den Rand voll Arbeit. Aber in dir steigt eine Freude auf. Nicht eine Fluchtproklamation, sondern eine Freudenproklamation, eine Sehnsucht. Komm schnell, Jesus. Ich freue mich, dass du bald wiederkommst. Der Herr hat diesen Stephanus, diesen Siegeskranz zur Belohnung für die aufbewahrt im Himmel, sagt Paulus, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Ich glaube, es ist ein Prozess. Ich sagte ja, ich fing an, trocken einfach vor vielen Jahren zu beten. Oh, komm bald, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Und heute ist es ist normal. Ich muss nicht mich erinnern, bete sowas, Herbert. Ich würde fast sagen, der Geist in mir, mit meinem Geist, bringt das hervor. Komme schnell. Weil was sagt der Offenbarung? Der Geist und die Braut sprechen. Komm.
In Hebräer 9, Vers 28, da steht auch noch etwas geschrieben. Hebräer 9, 28. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Sind für mich schon Aussagen, über die ich gerne nachdenken will und auch viel nachgedacht habe. Die Umkehrung, was ist, wenn du sagst, ich bin Christ und ich erwarte ihn gar nicht? Komm bloß nicht so schnell. Bleib noch lange weg. Ich weiß nicht. Also es, auf jeden Fall sagt der Hebräerbriefschreiber, dass er denen zum Heil erscheinen wird, die ihn erwarten. Zur Rettung, die ihn erwarten. Ich wünsche dir und mir, dass wir aus diesem Gottesdienst, vielleicht der eine das erste Mal, der andere vertieft, verstärkt, mehr verinnerlicht, dass wir rausgehen mit diesem Wunsch und Sehnsucht und Verlangen im Herzen, Jesus, komm bald wieder. Jesus, komm bald wieder. Jesus, komm bald wieder. Jesus, komm bald wieder. Man, steht's bei euch auch so, ne? Er wird denen erscheinen, die ihn erwarten. Der Siegeskranz für die, die ihn lieb gewonnen haben. Es geht nicht um Leistung. Es geht darum, dass wir, genau wie wir einmal uns ausgerichtet haben und gesagt haben, jemand hat uns gesagt, ohne Jesus bist du für immer verloren. Du musst ihn aufnehmen, er ist die Tür zum Vater. Ja, ist voll krass, mich so unter Druck zu bringen. Aber dann hast du Jesus aufgenommen, weil du ja doch mit dem Vater versöhnt sein wolltest oder manche einfach, weil sie nicht in die Hölle wollten. Wie auch immer, die Motive waren die Ursprünge des Weges mit Jesus. Im Internet, da hört mir gerade jemand zu, der die Predigt runterlädt. Der Herr sagt, als du dich damals bekehrtest, da hast du es getan, weil du einen Riesenschrecken vor der Hölle hattest, vor dem Feuersee. Und der Herr sagt, seit dieser Bekehrung bist du immer wieder, verfällst du immer wieder dieser Leistung, ich muss bloß alles richtig machen, damit ich nicht in die Hölle komme. Der Herr sagt, ich soll dir sagen, du bist nicht gerettet, weil du Angst hattest vor der Hölle, sondern du bist gerettet worden durch meine Gnade. Du hast mich angenommen und ich habe dir ewiges Leben gegeben. Und der Herr sagt, mein Kind, ich sage dir, du kannst jetzt entspannen und du kannst dich ruhig in meine Arme fallen lassen. Ich habe dir vergeben, ich habe dich gerechtfertigt und der Siegeskranz des Lebens wartet auf dich. Der Siegeskranz der Gerechtigkeit ist für dich aufbewahrt. Aber höre auf, religiös zu leisten. Denn dadurch erschwerst du mir, dir selber und anderen das Leben. Hör auf, religiös zu leisten. Alles ist dir geschenkt worden. Alles gehört dir, weil du Christus gehörst. Wir fallen immer wieder schnell in religiöse Leistung. Und er sagt hier, zum Heil erschienen, die ihn erwarten. Da oben, so, ich sagte gerade, wir haben Jesus aufgenommen. Und wenn ich sage, er erscheint für die, die ihn erwarten oder die ihn lieb haben, dann kann uns das, wenn wir das mit dem falschen Ohr hören, in einen Zwang, in eine Anklage bringen oder in einen Druck bringen, dass jetzt muss ich Liebe leisten. Nein, die Bibel sagt, der Same des Wortes wird gesät, wir sehen ihn aus und er wächst. Fang einfach an, heute zu sprechen und zu sagen, Jesus, komm bald wieder. Jesus, komm bald wieder. Und du wirst merken im Alltag, manche schwierige Situationen, die du jetzt meinst, nicht meistern zu können, die sagst, es ist unmöglich, da einen festen Stand zu kriegen. Du wirst merken, in dieser Situation wird in dir aufsteigen, ich freue mich so, dass du bald kommst, Jesus. Und es wird nicht eine Weltflucht sein, wie ich schon sagte, sondern es wird so dieses sein, das Irdische ist vorbei. Es ist auch nicht das, wofür ich eigentlich lebe. Es ist nur da, um mich für diese Zeit hier auf dieser Erde zu erhalten und für die Erde und für die Menschen und die Schöpfung dieser Welt Gutes zu tun und sie zu fördern und zu schützen, wie der Herr es gesagt hat. Aber unsere eigentliche Stätte ist im Himmel. Das ist ja auch die Jahreslosung für nächstes Jahr. Die ihn erwarten. Ich habe dann einfach so Dinge gesagt wie, ich erwarte dich, Herr. Ich erwarte dich, Herr. Ich will, dass du kommst, Herr. Ich erwarte dich, Herr. Und das war auf einmal fing das an zu brennen. Und auf einmal war das, es war so, es ist jetzt ein Dauerwunsch. Es ist ein Dauerwunsch, der dich nicht untätig macht. Der nicht sagt, naja, legen wir die Hände in den Schoß, jetzt warten wir, bis er kommt. Nein, du wirst dann vielleicht sogar mehr tun als vorher. Weil du möchtest, dass noch möglichst viele dieses Heil erleben und dann auch diese Wiederkunft Jesu erleben. Komm bald, Jesus, komm schnell. Die ihn erwarten. Letzter Abschnitt, den wir heute lesen, Offenbarung 22. Wir sehen, es zieht sich bis zum Schluss durch. In Offenbarung 22, das sind so die letzten zwei, letzte Blatt der Bibel, genau, das letzte Blatt oder letzte Seite, ne? Vorletzte, je nachdem, wie es bei dir geordnet ist, Seite der Bibel. Offenbarung 22, Vers 7, da sagt der Herr, siehe, ich komme bald, wörtlich heißt es schnell. Siehe, ich komme schnell, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Wir werden ja bei unserem 21-Tage-Gebet im Januar die Offenbarung lesen. Wir haben ja bei uns, bei JTB, immer Anfang des Jahres 21-Tage-Gebet. Und dieses Jahr, haben wir gesagt, werden wir kein sonstiges Buch lesen, sondern wir werden einfach ein Bibelbuch lesen. Und das heißt, an diesen 21 Tagen, Offenbarung hat 22 Kapitel, an diesen 21 Tagen werden wir jeden Tag ein Kapitel lesen und am letzten Tag dann eben zwei Kapitel. So, oder so, wie es gerade auch für eure Gebetshaus oder wo ihr seid, passt. Und am Anfang der Offenbarung, gleich im ersten Kapitel steht, glückselig, die da lesen und die da hören, die Worte, diese Weissagung, die in diesem Buch geschrieben sind. Also wir sagen immer so, das Buch mit sieben Siegeln, geh da bloß nicht dran, lies das bloß nicht, nachher kommst du noch durcheinander. Und der Teufel weiß schon, warum du das nicht lesen sollst. Weil du dann nämlich total, na wirklich, auf die nüchternen Tatsachen hinkommst, das hat hier alles mal ein Ende. Das hat hier ein Ende, aber es hat ein glorreiches Ende für die, die ihn lieben. Und deshalb heißt es in Offenbarung Kapitel 1, glückselig, Makarios, beneidenswert glücklich sind die Leser und Hörer der Offenbarung. Der Teufel will nicht, dass du glücklich bist. Aber Jesus ist der Meinung, wenn du die Offenbarung liest, wirst du beneidenswert glücklich, Makarios. Also wer hat jetzt recht, Jesus oder der Teufel? Ich glaube Jesus. Also ich habe immer wieder die Offenbarung gelesen. Das nehme ich mir jetzt neu vor, im Januar, jetzt will ich sie wieder durchlesen. Ich habe so viele Anmerkungen, ihr wisst, ich habe ja alle Auslegungen und alles. Das ist, ne? Na, du ja auch, ne? Ich habe gesagt, im Januar, das soll nicht so sein, dass jeder sagt, so meine Auslegungstheorie, die werde ich jetzt endlich mal in diesem Gebetshaus dann auf den Tisch bringen und auf den Punkt bringen, damit die anderen Geschwister wissen, wo es lang geht. Nein, es geht mir darum, sie zu lesen, wie Gott es sagt, glückselig, die da lesen und hören. Könnt ihr im Kreis lesen, der mal ein Vers oder zwei oder drei, lest und geht mit dieser Einstellung rein, während wir lesen und während wir dem anderen, der mir vorliest, zuhören, werde ich beneidenswert glücklich werden. Steht so geschrieben. Steht so geschrieben. Beneidenswert glücklich sind die Leser und Hörer der Offenbarung. Hey. Mein erster Gedanke, als es mir in den Kopf kam, lass uns Offenbarung lesen. Offenbarung in diesen Gebetshäusern im Januar. Mein erster Gedanke war, oh Mann, das gibt vielleicht ein Chaos. Du kannst die Leute nicht Offenbarung lesen lassen. Dann hat der Heilige Geist mich ganz schnell erinnert oder vielleicht auch mein Verstand, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal eher, weil mein Verstand hatte ja die Besorgnis. Aber auf jeden Fall kam sofort in Gedanken, ich wollte nur erinnern, in jeder Bibel deiner Gemeindeglieder und der Bibel in dieser Welt steht die Offenbarung drin. Jeder könnte sie lesen, ob du es ausrufst oder nicht. Jeder kann sie lesen. Jeder kann sie lesen. Die sind in deiner Bibel. Lies sie und werde glücklich. Ehemänner, wenn ihr nach Hause kommt, abends von der Arbeit, legt euch in den Sessel, die Füße hoch und sagt, Schatzi, würdest du mir bitte aus der Offenbarung lesen? Umgekehrt ist auch erlaubt. Lies mir doch mal aus der Offenbarung. Nicht lies mir die Leviten, lies mir die Offenbarung. Lies mir die Offenbarung. Und wenn du alleinstehend bist, lies sie dir doch selber laut vor. Du wirst dabei glücklich werden. Du wirst dabei glücklich. Ich liebe die Offenbarung zu lesen. Siehe, ich komme schnell. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Also am Anfang Offenbarung steht, der sie liest, der sie hört und jetzt auch der sie bewahrt. Ich will das festmachen bei mir. Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, hat es jemand von euch gehört? Der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ohne Bezahlung, heißt es wörtlich. Ist schon bezahlt. Ist schon alles geleistet worden. Der Geist, der Heilige Geist und die Braut. Wer ist die Braut? Das sind wir. Die Braut. Sie sollen sagen, komm. Und wer es hört, sage, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der diese Dinge bezeugt, spricht. Also Jesus hat das bezeugt. Ja, ich komme bald oder schnell. Und Johannes setzt nach, Amen. Komm, Herr Jesus. Jesus sagt, sieh, ich komme bald. Und du kannst sagen, Amen. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Wenn wir in diese Weihnachtstage hineingehen, die Festlichkeiten haben werden, die Geschenke ausgepackt werden oder auch nicht, die Festessen da stattfinden werden oder auch nicht, je nachdem, was du dir vorgenommen hast, die Gans und die Ente, die du im Topf hast, nicht mehr zuckt und du sie verzehrst, lass doch in diesen ganzen Tätigkeiten, in diesen ganzen Abläufen doch immer wieder so aus von deinem Mund kommen. Komm bald, Herr Jesus. Komm bald, Herr Jesus. Advent sagt Ankunft. Komm schnell, Jesus. Komm schnell, Jesus. Komm schnell, Jesus. Komm schnell, Jesus. So, das ist das Gebet. Komm schnell, Jesus. Komm schnell. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich habe noch keine Beziehung zu Jesus. Ich habe noch niemals gesagt, Jesus Christus, komm in mein Leben. Werde du mein Herr. Dir will ich nachfolgen, mit dir will ich leben. Wenn du es noch nie getan hast, auch im Internet, dann solltest du das heute so tun. Du solltest sagen, Herr Jesus Christus, ich nehme dich in mein Leben auf. Ich mache dich zu meinem Herrn. Von heute an folge ich dir nach. Danke, dass du mir jetzt all meine Sünden vergibst und mich reinigst. Und danke, dass du mir einen neuen Geist gibst. Und dann suchst du dir eine Gemeinde, wo du mit anderen Gläubigen gemeinsam den Weg Jesus nachgehst. Und dann fängst du an zu beten, wie ich und wie viele andere es tun. Herr Jesus, komme bald. Herr Jesus, komme bald. Herr Jesus, komme bald. Es war so, für diesen Gottesdienst, mir so hervorzuheben, die seine Erscheinung lieb haben, die ihn erwarten, die ja sagen, komm bald, Jesus. Ich wünsche, dass wir, wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit gehen und den Herrn anbeten und ihn preisen, dass du das erste Mal vielleicht so anfängst zu beten. Komm bald, Herr Jesus. Komm schnell, Jesus. Und das wird in dir etwas werden. Weißt du, das ist viele, viele, lange Jahre ist das im Herzen. Und jetzt die letzten Jahre, und ich muss sagen, in diesem Jahr hat sich das vertieft, verschärft. Es ist so voller Frieden, so tief drin, so voller Frieden. Ich freue mich, wenn du kommst. Und ich betone, es hat überhaupt keine bloß weg aus dieser bösen Welt. Nein. Das ist ja wie so ein geistlicher Selbstmord, sage ich dann. Nein, ich freue mich so, wenn du kommst. Aber es fängt an, wenn du sagst, komm Jesus, komm bald. Komm Jesus, komm schnell. Ich warte auf dich, ich warte auf dich. Wenn du diesen Samen aussiehst, da wird der Heilige Geist das in deinen Geist und deinen Verstand schreiben. Und es wird im Alter kommen. Ja, du kommst bald her. Du siehst Bedrohungen kommen, Anfeindungen kommen, Verfolgungen, Druck kommen. Aber in dir kommt, oh, Jesus wird bald wiederkommen. Jesus kommt bald wieder. Und das wird in dir sein. Ich freue mich, dass du kommst. Lass uns das doch mal zusammen so sagen. Und auch du im Internet, du kannst das gerade mitsprechen. Jesus, komm bald. Komm schnell. Jesus, komm bald. Komme schnell. Ich warte auf dich. Ich liebe den Tag deiner Wiederkunft. Ich liebe den Tag deiner Wiederkunft. Ich freue mich auf den Tag deiner Wiederkunft. Ich freue mich, wenn ich dich endlich sehe von Angesicht zu Angesicht. Ich freue mich so, wenn du kommst, Herr. Mein Herz sehnt sich nach dir. Mein Geist sehnt sich nach dir. Meine Seele sehnt sich nach dir. Ja, mein Leib sehnt sich nach dir. Herr, ich sehne mich nach dir. Ich erwarte dich. Ich liebe den Tag deiner Wiederkunft. Ich liebe dich, Herr. Komm schnell, Herr Jesus. Komm schnell. Amen. Komm schnell. Mach das so jeden Tag. Und wenn du den vielleicht an den Tagen nichts betest, überhaupt nichts betest, sondern das Einzige, was du betest, komm bald, Jesus. Dann hast du ein richtig gutes, biblisches, auferbauendes Gebet gesprochen. Die Bibel sagt übrigens, wenn wir beten, hatte Marita letzten Dienstag reingebracht, wenn wir beten, dann sollen unsere Gebete zur Auferbauung aller dienen. Was ist ein Gebet zur Auferbauung aller? Herr, es ist so schlimm, es ist so furchtbar, ich weiß nicht, wie ich alles überstehen soll, es ist so krass. Naja, Halleluja. Ist doch voll erbaulich, oder? Es ist voll erbaulich. Nein, du kannst sagen, Herr, es ist vielleicht, Herr, ich habe Druck, eure Bitten lasst mit Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott werden. Herr, ich habe Probleme in meiner Familie. Ich habe vielleicht Probleme in meiner Ehe. Herr, da sind Dinge, Herr, die mich bedrängen und einengen. Aber ich preise dich, Herr, du holst mich heraus. Die Schrift sagt, beende deine Gebete mit Danksagung. Deine Gebete sollen Auferbauung bringen. Ich brauche Versorgung. Ja, Herr, gerade brauche ich Versorgung in dem und dem Bereich. Und ich danke dir, du bist mein Versorger. Das ist auferbaulich. Für die, die zuhören, bringt es Zuversicht. Gott sagt, die Gebete, die wir sprechen sollen, auferbauend für die anderen sein. Nicht niederreißend. Ne? So. Ihr versteht es. Ihr wisst es. Bete auferbauend. Für mich ist auferbauend, komm schnell, Jesus. Komm bald, Jesus. Und wenn dir am Tag nichts einfällt, dann sag eben, komm bald, Jesus. Komm schnell, Jesus. Aber der Heilige Geist wird dich mitnehmen. Auf einmal wirst du hören, wie über deine Lippen kommt, ich sehne mich so nach dir, Jesus. Ich freue mich so sehr auf deine Wiederkunft, Jesus. Wann kommst du endlich her? Ich habe schon manchmal gesagt, Herr, wann kommst du endlich? Wie lange dauert es noch? Er hat es nicht verraten. Wann kommst du? Ich warte auf dich, Herr. Komm schnell, Jesus. Ich wünsche dir das für die Adventszeit und darüber hinaus, bis er wiederkommt oder du und ich von dieser Erde gehen. Habt eine gesegnete Zeit. Danke, Herr. Und wenn du hier vorne beten möchtest, kannst du es tun. Und bitte geh auch nicht in die Anklage und sag, naja, bisher habe ich niemals auf ihn gewartet. Ich habe niemals gebetet, oh komm bald, Jesus. Und dann kommst du schon wieder in diese Schiene von Verdammnis. Hör auf damit. Sowas ist blöde. Das ist teuflisch. Irdisch, seelisch, teuflisch ist sowas. Man muss eher sagen, Herr, ich habe kapiert, in welche Richtung ich beten soll. Und ab heute bete ich, komm bald. Das ist, worum es geht. Es geht nicht um Anklage und Verdammnis. Sowas musst du rausschmeißen aus deinem Leben. Tu es fort. Okay?